Waldbrände in Südeuropa, sinkende Flusspegel in Deutschland, vertrocknete Böden auf dem Balkan. Dürre ist längst kein Problem einzelner Regionen mehr. Sie betrifft fast ganz Europa. Lenz EU, ein Blick auf das, was Europas Gemeinschaft bewegt. Ich bin Lilith Krull, euer Host. Ich bin internationale Reporterin bei Korrektiv und Teil von Korrektiv Europe. Gemeinsam mit lokalen und freien Medienschaffenden aus ganz Europa recherchieren wir zu Themen, die nationale Grenzen überschreiten und uns alle betreffen. Unsere neueste Datenanalyse zeigt erstmals, wie flächendeckend Dürre Europa in den letzten Jahren traf. Das Ergebnis: In den vergangenen Jahren waren 2/3 aller Regionen besonders von Dürre betroffen. Das heißt, dass es mindestens ein Jahr gab, an dem es an 183 Tagen oder mehr deutlich zu trocken war. Doch was bedeutet das eigentlich für unseren Alltag, für die Wasserversorgung und für die Wirtschaft? Und ist Europa auf diese Entwicklung vorbereitet? Darüber haben wir mit Fachleuten und mit Medienschaffenden aus verschiedenen Ländern gesprochen. Willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts von Korrektiv. Dieser Mai war einer der heißesten, die Europa je erlebt hat. Die Hitze erfasste fast den ganzen Kontinent. In Jülich in Deutschland wurden Menschen aufgefordert, Wasser zu sparen. In Schottland brannten Wälder und in Frankreich gab es bereits erste Hitzetote. Das klingt vielleicht erstmal überraschend, aber Europa erwärmt sich schneller als jeder andere Kontinent. Was dazu beiträgt, die Nähe zu sich rasch erwärmenden Arktis, große Landflächen, immer weniger Schnee und Eis und trocknere Böden. Im Alltag merken wir das vor allem dann, wenn die Temperaturen extrem warm werden. Denn man schwitzt schon beim Nichtstun. 8 Stunden konzentriert arbeiten, kaum möglich. Und sobald man rausgeht, läuft man gegen diese schwere, warme Luft. Doch die Hitze trifft nicht nur uns Menschen, sie verändert auch Natur und Wirtschaft. Besonders deutlich wird das bei zunehmenden Dürren. Und von Dürre spricht man, wenn es über längere Zeit kaum regnet und die Böden austrocknen. Und zwar so stark, dass Pflanzen zu wenig Wasser bekommen oder Flüsse zu wenig Wasser führen. Wenn das Wasser fehlt, bleiben die Folgen nicht auf Felder und Wälder beschränkt. Dann können Ernten schlechter ausfallen, Lebensmittel teurer werden. Wälder geraten unter Stress und werden anfälliger für Brände und Schädlinge. Zentrale Bereiche unseres Alltags geraten unter Druck. Von der Trinkwasserversorgung über die Schifffahrt bis hin zur Industrie- und Energieversorgung, wenn beispielsweise Flüsse schrumpfen. Kurz gesagt, Dürre ist weit mehr als nur ein paar Wochen ohne Regen oder ein besonders heißer Sommer. Sie ist Teil der neuen Realität in Europa mit Folgen für Umwelt, Wirtschaft und letztlich die gesamte Gesellschaft. Wir bei Korrektiv Europe wollten wissen, wie stark war Europa in den vergangenen Jahren eigentlich von Dürren betroffen? Genauer gesagt, wo und wie heftig traten Dürren von 2012 bis 2026 auf? Dafür haben wir Daten des Copernicus-Programms ausgewertet. Das ist das Erdbeobachtungsprogramm der Europäischen Kommission. Die Daten erlauben einen Blick auf die lokale Dürresituation im europäischen Wirtschaftsraum, dem Vereinigten Königreich, Nordmazedonien, Albanien und Serbien. Und jetzt wird es kurz ein bisschen technisch. Die Fachleute bei Copernicus erfassen die Dürresituation alle 10 Tage auf Flächen von rund 5 Quadratkilometern, also ziemlich kleinräumig. Grundlage dafür sind unter anderem Niederschlag, Bodenfeuchte und Vegetationsentwicklung. Und aus diesen Messwerten ergibt sich ein sogenannter Dürrestatus. Der zeigt an, wie stark die Trockenheit an einem Ort tatsächlich ist. Genau mit diesen Daten haben wir gearbeitet. Nach Gesprächen mit Fachleuten aus unter anderem Spanien, Deutschland, Schweiz, Italien und weiteren Ländern haben wir die Copernicus-Daten analysiert und in 2 Kategorien unterteilt: moderate und akute Dürre. Moderate Dürre bedeutet, es fällt deutlich weniger Regen als üblich und auch im Boden steckt weniger Wasser. Das ist zunächst ein Warnsignal. Die Folgen können aber schon sichtbar werden, etwa wenn Böden austrocknen und sich erste Risse bilden, besonders in Regionen mit sandiger Erde. Hingegen von akuter Dürre sprechen wir, wenn zusätzlich sichtbar wird, dass die Vegetation leidet, also wenn Pflanzen nicht mehr richtig wachsen können. Und dann wird aus der Warnung ein Alarm. So konnten wir erstmals ein ziemlich genaues Bild davon zeichnen, wie sich Dürre von 2012 bis 2026 in großen Teilen Europas entwickelt hat. Den interaktiven Atlas und unsere Recherche verlinken wir euch in den Shownotes. Was uns als erstes gleich aufgefallen ist, in vielen Ländern hat sich die Lage insgesamt deutlich verschärft. Besonders Albanien, Serbien und Polen haben mit moderaten Dürrewarnungen immer mehr zu tun. Andere Länder, wie etwa Spanien, kämpfen allerdings schon viel länger mit extremer Trockenheit. Fast alle untersuchten Länder waren in den vergangenen Jahren mindestens zeitweise von akuter Dürre betroffen. Wenn man sich jetzt die akute Dürre ein bisschen genauer anschaut, stechen da vor allem Süd- und Osteuropa heraus. Unsere Datenanalyse zeigt, im europäischen Vergleich steht Deutschland auf Platz 16 von 35. Das klingt zunächst vielleicht beruhigend, doch sollten daraus nicht die falschen Schlüsse gezogen werden. Denn auch in Deutschland beobachten Fachleute einen klaren Trend. Nicht nur die Frühjahre werden trockener, auch die Winter bringen vielerorts immer weniger Niederschlag. Und genau das ist ein Problem. Denn normalerweise füllen sich in den Wintermonaten die Wasserspeicher wieder auf. In den Böden, den Flüssen und im Grundwasser. Aber bleibt der Regen aus, startet das Jahr schon mit einem Defizit. Kommen dann noch trockene und heiße Monate dazu, kann sich die Lage schnell verschärfen. Unsere Analyse zeigt, Dürre ist kein Problem einzelner Regionen. Sie betrifft den ganzen Kontinent. Und sie wird immer häufiger. Warum das so ist und was das konkret für Europa bedeutet, darüber habe ich mit einem Wissenschaftler aus Spanien gesprochen.
I'm Jaume Freire, a research scientist at the Institute for Economic Analysis of the Spanish National Research Council and an affiliated professor at the Barcelona School of Economics.
Ich habe ihn gefragt, was wir beim Thema Dürre leicht übersehen.
There has always been drought, but climate change is increasing its frequency and intensity, like for other natural hazards. And in particular, some regions have already been suffering from chronic water stress for a very long time, like the Mediterranean region. The key point is that it's not just about the rainfall. The temperature increase from global warming increases evapotranspiration, so more water is lost from soils and plants. And that increases the amount of water you need. For example, to grow same crops you were growing before, or to generate electricity from hydropower, for cooling power plants from a socioeconomic perspective, or to maintain biological processes from an ecological perspective. And heat waves we're experiencing, which are more frequent, intense and longer, have exactly the same effect. And we are seeing that we're experiencing more in particularly in Europe in the last decade. And this is also an important source of losing water. On the other hand, if we look at rainfall patterns, rain is becoming less frequent, but at the same time, heavier. We see this especially in the Mediterranean area, with dry periods followed by very strong rainfall and floods. These are driven by how warm the sea gets by the end of the summer. So I think the reason this gets overlooked is that rainfall is the intuitive part. We all can understand that it's not raining enough. While the role of temperature, the fact that a warmer atmosphere is basically thirstier and pulls more water out of crops, soils and reservoirs, is much less visible.
Der Experte beschreibt, dass Dürre besonders in den Mittelmeerregionen zunehmend zu einem Dauerproblem wird. Als Treiber nennt er den Klimawandel mit immer häufigeren und intensiveren Hitzewellen, wie andere Fachleute auch. Freire weist auch darauf hin, dass gleichzeitig sich ein zweites Extrem zeigt. Auf lange Trockenphasen folgen immer häufiger heftige Starkregen und Überschwemmungen. Das mag zwar auf den ersten Blick widersprüchlich wirken, aber viel Regen bedeutet nicht automatisch, dass genug Wasser im System bleibt. Fallen große Niederschlagsmengen in kurzer Zeit, kann der Boden sie oft gar nicht aufnehmen. Das Wasser läuft oberflächlich ab, statt langsam einzusickern und im Boden gespeichert zu werden. Aber genau diese Speicherung wäre entscheidend, um Trockenphasen abzufedern und folgenden Dürren entgegenzuwirken. Für unseren Text haben wir auch mit einem Landwirt aus Schleswig-Holstein gesprochen. Gemeinsam mit seinen Eltern führt er einen Familienbetrieb. 2018 traf die Dürre ihre Region besonders hart und brachte so den Hof an seine Grenzen. Sie mussten Tiere früher schlachten, hatten zu wenig Futter und Milcherträge fielen deutlich geringer aus. Aber damit waren sie nicht allein. Auch die Fachleute, mit denen wir gesprochen haben, berichten von Ernteausfällen und wirtschaftlichen Schäden in mehreren europäischen Ländern. Hinter jeder dieser Zahlen steckt aber mehr als nur ein Problem für die Wirtschaft oder steigende Lebensmittelpreise. Hinter jeder schlechten Ernte stehen Menschen, Familien, Existenzen. Welchen Schaden kann Dürre eigentlich anrichten? Der Experte betont, Wassermanagement spielt eine zentrale Rolle, wenn es um Dürre geht. Gleichzeitig stellen unterschiedliche Industriezweige und gesellschaftliche Bedürfnisse ganz eigene Anforderungen an die Nutzung und Verteilung. Die Europäische Union setzt hierfür einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen, der die Mitgliedstaaten zum Schutz und zur nachhaltigen Nutzung der Wasserressourcen verpflichtet. Außerdem unterstützt sie Länder und Regionen durch Förderprogramme und grenzüberschreitende Kooperationen, um Herausforderungen wie Hochwasser, Dürre und Wasserknappheit wirksam zu begegnen. Die Mitgliedsländer in der Europäischen Union müssen eigene Wasserpläne entwickeln. In der Praxis ist das allerdings alles andere als einfach. Denn wenn Wasser knapp wird, treffen ganz unterschiedliche Interessen aufeinander. Landwirtschaft, Industrie und die öffentliche Wasserversorgung braucht Wasser oft gleichzeitig, aber nicht immer im gleichen Maße. Und genau deshalb treffen Dürren die einzelnen Wirtschaftsbereiche auch unterschiedlich stark. Die Herausforderung besteht darin, die begrenzte Ressource so zu verteilen, dass möglichst viele Bedürfnisse berücksichtigt werden. Frede bringt ein Beispiel. Wenn die Landwirtschaft wegen einem Defizit an Wasser deutlich weniger produzieren kann, hat das auch Folgen auf die weiterverarbeitenden Betriebe. Deshalb sei es aus wirtschaftlicher Sicht nicht zwingend die sinnvollste Lösung, den Wasserverbrauch der Landwirtschaft pauschal einzuschränken. Man müsse vielmehr berücksichtigen, welche Auswirkungen solche Maßnahmen auf die gesamte Wertschöpfungskette haben. Und genau dieser Ausgleich zwischen den Interessen macht das Wassermanagement zu einer der großen Herausforderungen im Umgang mit Trockenheit. Welchen Schaden Extremereignisse wie Dürre anrichten, hat die Europäische Kommission berechnet. Im Jahr 2025 verursachten Extremereignisse in Europa Schäden von mindestens 43 Milliarden Euro, darunter Dürre, Hitzewellen und Überschwemmungen. Wie viel davon konkret auf Dürre entfällt, lässt sich schwer sagen. Oft treten ja mehrere Extremereignisse gemeinsam auf. Doch es wird gewarnt, wenn sich nichts ändert, dass sich die Kosten bis 2029 auf rund 126 Milliarden Euro verdreifachen könnten. Wie sieht es gerade in den Ländern aus? Die erste Jahreshälfte war vielerorts verhältnismäßig sehr heiß. Deshalb wollten wir wissen, war es auch außergewöhnlich trocken? Um das einzuordnen, haben wir noch einmal die Daten von Copernicus angefasst. Wir haben uns angeschaut, ob die ersten 4 Monate in diesem Jahr trockener waren als die in den 12 Jahren davor. Das Ergebnis ist eindeutig. Das Frühjahr 2026 war in vielen Regionen außergewöhnlich trocken. Im Vergleich zu den Vorjahren gab es mehr als 6-mal so viele Tage mit akuter Dürre, also Tage, an denen die Trockenheit den Pflanzen zu schaffen gemacht hat. Das kann sich nicht nur auf unsere Landschaft, sondern auch auf die Erträge aus dem Agrarsektor auswirken. In den deutschen Nachrichten hat in den letzten Wochen vor allem Jülich und die dort ergriffenen Maßnahmen dominiert. Neben Jülich stechen mehrere Regionen besonders hervor. In Mühldorf am Inn, Stendal und Dessau-Roßlau wurden in den ersten 4 Monaten des Jahres so viele Dürrealarmtage gemessen, wie noch nie zuvor seit Beginn des Beobachtungszeitraums. Ähnlich sieht es bei den Dürrewarnungen aus. Auch hier liegen viele Regionen auf Rekordniveau. Das zeigt, die Trockenheit in diesem Jahr ist kein lokales Ereignis, sondern betrifft große Teile Deutschlands und das auffallend früh im Jahr. Aber Deutschland ist nicht alleine. Wie schon vorher gesagt, Europas Frühjahr ist ungewöhnlich heiß. Wir haben mit Kollegen in Österreich und in Polen gesprochen, die sich schon länger mit dem Thema Dürre auseinandersetzen. Der Kollege in Österreich hat sich mit Dürre und Grundwasser beschäftigt.
My name is Maximilian Herzl. I am a data journalist in Austria. I work at Wiener Zeitung, the Viennese newspaper. And last month, I already did research about drought in Austria. I worked with the data from Geosphere Austria. That's the local meteorological service. For that, I looked through the data of drought in the surface of Austria itself. And what I found out, what I researched, was that in May 2026, the drought in Austria was as dry, like as big as never before. Especially in the southern parts of Austria, they have like extremely drought. But the most surprising part about my research was that the water that goes into the groundwater level is really, it's empty as never before. Like the groundwater storage in Austria is already at its limit. It's like really empty. The Ministry of Agriculture, which is also the Ministry of Environmental Protection, does gather this data and divide it in 5 categories. And right now in Austria, we don't have any water storage that's very high. Most of them is low. And normally the groundwater storage in Austria is developed when in winter and in spring, the snow in the Alps, the glaciers are melting, and that water is going through all the soil until it's stored in the very base of the soil itself. I talked with the scientists from Geosphere Austria, and they said it has to rain at least 2 weeks nonstop until this water can really reach the groundwater level.
Maximilian Hatzel hat sich in seiner aktuellen Recherche mit einer der möglichen Folgen von Dürren beschäftigt, nämlich mit den Auswirkungen auf das Grundwasser. Er berichtet, dass die Grundwasserspeicher in Österreich derzeit nur wenig oder gar nicht gefüllt sind. Fachleute, mit denen er gesprochen hat, gehen davon aus, dass darunter auch die landwirtschaftlichen Erträge deutlich leiden werden. Dass selbst 2 Wochen Dauerregen nicht unbedingt ausreichen würden, um die Situation spürbar zu verbessern. Nach deren Einschätzung wird sich die Lage in den kommenden Jahren weiter verschärfen. In Österreich könnte der Bedarf an Trinkwasser um 15% steigen, während die Industrie künftig sogar doppelt so viel Nutzwasser benötigen könnte wie heute. Laut Hatzel reagiert die Politik nicht ausreichend. Der Kollege in Polen beschäftigt sich bereits seit Jahren mit dem Thema Dürren und Wassermanagement.
I'm Wojciech Kość, a climate and environment reporter with OKO Press in Poland, and I'm recording this on a rainy Thursday afternoon in Warsaw. This rain will bring some relief after weeks with almost no rainfall across Poland, but it will not on its own solve the problem. We have been reporting for years that drought in Poland is no longer just a short-lived summer emergency. It has become a long-term climate and water management crisis. And 2026 has been very much a case in point so far. Winter did bring some snow, but nowhere near enough to rebuild water level across the country. January precipitation was below half of the long-term norm. February was no better. And then came March. It was actually the third driest March in Poland's measurement history, with only 10.8 millimeters of rainfall, around 30% of the long-term norm. April and May did not bring any improvement. By late May, Warsaw had recorded only 25.5 millimeters of rain, or less than half of the 1991-2020 norm, which is the reference period used by climate scientists. High forest fire danger covered most of Poland. All this is happening in a country which has warmed by over 2 degrees Celsius since the pre-industrial period, boosting evaporation and worsening the so-called climatic water balance. So today's rain is welcome, but after months of deficit, it is really temporary relief, not recovery. Because drought is not only about whether rain falls, because it does. It is also about whether the landscape can hold on to that water. Spring also brought episodes of heavy rain, but those downpours often did not hydrate the environment properly. They fell on dry soil, and that made it more likely that water would simply run off instead of soaking in. It is also why drought and flooding are not opposites. They can be symptoms of the same broken water cycle. Long dry spells, intense rain, and rapid runoff that causes floods. Drought means low rivers, stressed crops, forest fires, pressure on wildlife, and concerns about water supplies, which are not uncommon in Poland anymore.
Doch obwohl die Sorgen in der Bevölkerung wachsen und Aktivisten und Medien immer wieder auf das Problem aufmerksam machen, bleiben entsprechende politische Maßnahmen bislang weitestgehend aus. Der spanische Wissenschaftler Freire ordnet die Entwicklung in einen größeren europäischen Zusammenhang ein.
Society needs to understand better the role water plays in our socioeconomic and ecological systems and how climate change is going to change that. And in particular, policymakers have to improve the way they manage a scarce resource that is becoming and will keep becoming scarcer in the future. And this basically has to come from informed science-based assessments. Developing more infrastructure can be necessary in some contexts, but it's not the only response, in particular in developed countries, where the level of hydraulic infrastructure is usually already high enough. And something to take into account is that infrastructures always generate additional environmental problems, which in turn create long-term economic welfare and health issues. So a good planning combines supply side with demand side measures within social and environmental limits. One effective low-cost policy from the demand side is environmental taxation or water pricing. Right now, prices don't correctly reflect the marginal value of water. So progressive prices and taxes can encourage a more rational use of the resource, especially in periods of scarcity. At the same time, since water is a basic necessity, governments should guarantee a minimum supply for everyone. So, giving particular weight to demand-side approaches is essential without losing sight of what climate studies project for future water availability. Another important aspect is coordination between regions. This is also key. Especially for transboundary basins or large infrastructures. So in the short term, better pricing and demand management, and in the long term, planning infrastructure and creating adequate management plans.
Zusammenfassend kann man also sagen, die Lage ist eigentlich klar. Viele Fachleute gehen davon aus, dass sich die Klimakrise in Europa weiter verschärfen wird. Auch der aktuelle Copernicus-Klimareport zeigt, Hitzewellen werden häufiger und extremer. Vor allem in Südeuropa nehmen Dürren so potenziell zu, während die Gletscher Europas weiter schmelzen. Die Folgen treffen längst nicht mehr nur die Umwelt. Auch die Landwirtschaft gerät unter Druck. Und wenn Wasser knapper wird und Extremwetter zunehmen, stellt sich eine zentrale Frage. Wie sicher ist unsere Lebensmittelversorgung in Zukunft? Das Problem ist dabei nicht fehlendes Wissen. Denn Maßnahmen sind bekannt, sowohl um die Folgen des Klimawandels zu begrenzen, als auch um sich besser an sie anzupassen. Dazu gehört zum Beispiel, Städte und Infrastruktur so zu planen, Landschaften so zu gestalten, dass sie besser mit Extremwetter umgehen können. Auch das Entsiegeln von Flächen spielt eine wichtige Rolle, damit Regenwasser wieder im Boden versickern kann, statt direkt in die Kanalisation zu fließen. Wenn ihr tiefer einsteigen wollt, in unserem ausführlichen Text haben wir die wichtigsten Maßnahmen und ihre Wirksamkeit genauer beschrieben. Den Link findet ihr in den Shownotes. Dass gehandelt werden muss, ist auch politisch längst angekommen. Die eigentliche Herausforderung liegt wohl eher in der Umsetzung. Ein Beispiel ist der Green Deal der Europäischen Union. Als er 2019 vorgestellt wurde, galt er als Fahrplan für ein klimafreundlicheres Europa. Landwirtschaft, Industrie und Verkehr sollten nachhaltiger gestaltet werden und die Emissionen deutlich sinken. Doch viele Vorhaben wurden später abgeschwächt, verschoben oder ganz ausgebremst. Spätestens nach den Bauernprotesten 2024 verlagerte sich die Debatte. Statt über die praktische Umsetzung von Maßnahmen zu sprechen, ging es zunehmend darum, Regulierung zu lockern. Dazu kam der politische Gegenwind durch rechte Stimmen, die strengere Klimaschutzvorgaben ablehnen. Viele Fachleute sehen deshalb heute eine wachsende Lücke zwischen dem, was wissenschaftlich notwendig wäre, und dem, was politisch tatsächlich passiert. Die Folgen davon tragen am Ende die Natur und wir Menschen. Lens EU, ein Blick auf das, was Europas Gemeinschaft bewegt.